Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Der Mann war entsetzt, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da blickte Jesus seine Jünger der Reihe nach an und fragte: Wie schwer ist es doch für Menschen, in Gottes Reich hineinzukommen, wenn sie viel besitzen? Die Jünger waren bestürzt, aber Jesus wiederholte: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen? Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Reich. Da gerieten die Jünger völlig außer sich und fragten einander: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus blickte sie an und sagte: Für Menschen ist das unmöglich, nicht aber für Gott. Für Gott ist alles möglich. Da sagte Petrus: Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Ich versichere euch, erwiderte Jesus, jeder, der wegen mir oder der Heilsbotschaft Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen. Und in der kommenden Welt das ewige Leben. Aber viele, die jetzt die Großen sind, werden dann die Geringsten sein. Und die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein.
Vielen Dank, Ruth. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich bin Tobi, einer der Pastoren hier bei Erlebt. Und ich bin mir sicher, du hast dir schon mal die Frage gestellt, die sich dieser reiche Mann, der zu Jesus kam, gestellt hat. Na, vielleicht sitzt du hier und sagst: Okay, Tobi, der fragt nach ewigem Leben. Ich gehe in meinem Weltbild eigentlich davon aus, dass das Leben mit dem Tod vorbei ist und danach ist nichts mehr. Also ich bin eben so materialistisch, ich glaube nur an das, was ich sehe, was ich fühlen kann, was ich messen kann. An so etwas wie ewiges Leben, wie ein Leben, das über den Tod hinausgeht, glaube ich nicht. Und selbst dann, bin ich mir sicher, hast du dir schon mal Fragen gestellt wie: Was muss ich tun, damit mein Leben gelingt, damit mein Leben erfüllt wird, damit mein Leben rund wird, damit mein Leben komplett, perfekt, wunderbar wird? Man könnte sagen, wenn man an so etwas wie ein ewiges Leben glaubt, wie kriege ich das hin, dass mein Leben ewig perfekt, ewig gut wird? Wenn ich nicht an diese Ewigkeit denke, wenn ich vielleicht nicht religiös bin, dann aber doch immerhin stelle ich mir diese Frage: Wie kriege ich das hin, dass mein Leben besser wird, als es jetzt ist? Dass ich am Ende meines Lebens auf 70, 80 Jahre, wie auch immer, zurückblicken kann und sagen kann: Ja, das war so ein richtig reiches Leben, das war rundum gut, zufriedenstellend. Ich bin mir sicher, wir alle stellen uns so eine Frage: Was muss ich tun, um so eine Art Leben, um dieses Leben zu bekommen? Uns treibt diese Sehnsucht nach einem erfüllten, nach einem glücklichen Leben. Nach einem Leben, das voll und ganz Sinn ergibt. Die Sehnsucht nach diesem Leben treibt uns an, Beziehungen einzugehen. Sie treibt uns an, vielleicht einen Job zu kündigen, um einen anderen anzunehmen, weil wir uns dadurch etwas erhoffen. Sie treibt uns an, Geld zu sparen, Geld zu investieren. Sie treibt uns vielleicht an, religiös zu werden, spirituell. Sie treibt uns an, gute Dinge zu tun, um unser Karma aufzupolieren, damit irgendwann hoffentlich das Leben uns dann mit Glück überhäuft. Und der Mann kommt mit seiner Frage, die ihn antreibt, die ihn umtreibt, und mit dieser Sehnsucht kommt er zu Jesus und fragt ihn: Was muss ich tun? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was muss ich tun, um ein absolut rundes Leben und ein Leben in perfekter Harmonie mit Gott in alle Ewigkeit leben zu können? Wie kann ich das erreichen? Wir werden uns ein paar Punkte anschauen, ich denke, die dieser Text uns zeigt, die dieser Text in dem, diese Begegnung, die Jesus mit dem Mann hat, die er in dem Mann offenlegt und die er vielleicht auch in uns offenlegt. Was dieser Text uns über unser Herz, über unsere Sehnsüchte, über unser Verhalten sagt. Wir schauen uns zuerst das Problem an. Das Problem, das dieser Mann hat, ist Götzendienst und Selbstgerechtigkeit. Götzendienst und Selbstgerechtigkeit. Dieser Mann war sehr reich. Der hatte richtig viel Asche. Außerdem war er sehr fromm, sehr gut. Er war moralisch. Er hat immer alles richtig gemacht, hat sich wenigstens bemüht, immer alles richtig zu machen. In anderen Evangelien, die diese Geschichte auch beschreiben, da wird berichtet, dass er ein Leiter war, wahrscheinlich ein Leiter von einer Synagoge, also sowas wie so ein Pastor. Ja, er war für die Menschen damals ein Vorbild. Menschen haben gesagt, wow, der lebt gut, der gibt sich Mühe, der handelt immer so, wie man handeln soll. Und dann ist er auch noch reich. Und die Menschen haben das scheinbar als einen Segen Gottes für sein Leben, auf sein Leben interpretiert. Dieser Mann war ein Vorbild. Und obwohl er moralisch so gut ist, so ein richtig guter Mann, keine Ahnung, denk mal an die moralisch beste Person, die dir jetzt einfällt. Der oder die, die eigentlich nie einen Fehler macht. Dieser Mann war vielleicht sogar noch besser. Er merkt, es gibt irgendwie ein Problem in seinem Leben. Obwohl er so reich ist, obwohl er alles Geld hat, was man sich wünschen kann, obwohl er alles immer richtig macht oder scheinbar richtig macht. Und doch scheint er ein Problem zu haben und dieses Problem wird ganz offensichtlich. Jesus macht ihm das hier so klar. Bei seiner Antwort in Vers 18, und ihr könnt das nachlesen in euren Texten, die findet ihr im Programmheft, da könnt ihr sehen, was Jesus sagt. In Vers 19, du kennst doch die Gebote. Du kennst doch die Gebote, hey, hör mal, junger Mann, erinnerst du dich an diese 10 Gebote, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat? Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, keine Falschaussagen machen und niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer mitgezählt hat, der merkt jetzt vielleicht, Jesus, 10 Gebote, das sind jetzt nur 6, die du aufgezählt hast. Und schon damit macht Jesus einen unglaublichen Punkt. Ja, Jesus ist nicht irgendwie, hat nicht ganz so gut aufgepasst in der Schule. Jesus wusste, dass es eigentlich 10 Gebote sind und nicht nur 6. Aber er lässt ganz bewusst diese ersten 4 Gebote aus. Er sagt, hey, du kennst doch die Gebote. Und dann überspringt er 4 Gebote und fängt erst beim 5. an. Die Gebote, die Jesus auslässt, das sind die Gebote, in denen es um die Beziehung der Menschen zu Gott geht. Man könnte sie zusammenfassen unter dem Satz, oder die Bibel fasst sie auch zusammen unter dem Satz, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft, mit deinem ganzen Denken. Du sollst Gott lieben. Der Gott, als Gott das Volk Israel damals aus der Sklaverei befreit hat, hat er gesagt, ich bin dein Gott, der dich befreit hat, mich sollst du lieben, mich sollst du an erster Stelle haben, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, das ist zum Beispiel das erste Gebot. Und diese Gebote überspringt Jesus in seiner Antwort an den Mann. Sodass der Mann sagen kann, ja, die Gebote habe ich alle gehalten, ja, also ich habe niemanden gemordet, ich habe nie gestohlen und so weiter, immer meine Steuererklärung brav abgegeben. Ich habe sogar Mama und Papa im Altersheim besucht und ihnen immer noch mal Geschenke mitgebracht. Ich habe meine Eltern geehrt, ja, ich habe immer alles versucht, richtig zu machen. Das könnte er über diese ersten 4 Gebote nicht sagen. Und warum? Das sehen wir gleich. Beziehungsweise sieht man das im Prinzip sofort in den nächsten Versen, dass ihm etwas viel wichtiger ist als Gott. Das wird er wahrscheinlich niemals so sagen. Aber man merkt an seiner Reaktion und an seinem Verhalten zu seinem Reichtum, dass ihm sein Reichtum, sein Geld, sein Ansehen, sein Status wichtiger sind als Gott. Und es ist sein Reichtum, von dem er sich ein erfülltes Leben verspricht. Und es ist dieser Reichtum, der ihn letztlich an einem erfüllten, an ewigen Leben, an der erfüllten Beziehung zu Gott hindert. Jesus sagt, wie schwer ist es doch, für einen Reichen in Gottes Reich zu kommen. Und dann verschärft er diese Aussage nochmal durch das Bild vom Kamel, das sich durch so ein Nadelöhr quetscht. Es gibt einige Theorien, die das versuchen, so ein bisschen abzuschwächen, dieses Bild. Es gibt tatsächlich, und es ist auch heute noch im Umlauf, im 9. Jahrhundert, also im Mittelalter, im 9. Jahrhundert kam die Theorie das erste Mal in Umlauf, dass es in Jerusalem ein Stadttor gab und neben diesem Stadttor gab es nochmal ein kleineres Tor, wo Kamele normalerweise nicht durchpassten, erst recht nicht mit viel Last, mit viel Reichtum auf ihren Schultern. Und dieses Stadttor, wenn das große Stadttor geschlossen wurde, weil die Stadt zum Beispiel angegriffen wurde, dann war immerhin noch das kleine Stadttor da, wo Menschen dann so schnell durch konnten, aber die konnten halt nicht ihre ganzen Kamele und den ganzen Reichtum mitschleppen. Denn wenn, dann hätte das Kamel sich auf alle Viere kriechen müssen und sich irgendwie durch dieses Stadttor, dieses kleine Nebentor schieben müssen. Wie gesagt, das ist eine Theorie, die das Gleichnis so ein bisschen abschwächt. Ja? Also eigentlich ist es unmöglich, aber wenn man sich ein bisschen anstrengt und so, dann kriegt man auch so ein Kamel da durch dieses Nebentor durch. Vielleicht ist es das, was Jesus hier meint. Vielleicht ist es für Reiche doch gar nicht so schwer, wenn sie sich ein bisschen anstrengen. Wie schon vorhin gesagt, diese Theorie kam das erste Mal im 9. Jahrhundert nach Christus auf und es gibt keinerlei historische Belege, dass es so ein Stadttor je gegeben hat, so ein Nebentor neben dem Stadttor und erst recht nicht, dass dieses Nebentor Nadelöhr genannt wurde. Also wenn ihr diese Theorie mal hört, um das, was Jesus hier sagt, ein bisschen abzuschwächen, dann könnt ihr denen sagen, nee, stimmt nicht, ich habe jetzt was gelernt. Dieses Nebentor, wenn es das überhaupt gab, dann wurde es bestimmt nicht Nadelöhr genannt. Jedenfalls gibt es dafür keinerlei Belege, außer irgendeine Theorie aus dem Mittelalter. Eine weitere Erklärung ist, eine weitere Theorie, die das Ganze abschwächt, ist fast genauso faszinierend. Da sagt man, das griechische Wort für Kamel ist ganz ähnlich für das zu dem griechischen Wort für Tau, Schiffstau, so ein dickes Seil. Und wenn man da, ja, wenn man da vielleicht so wie Lea vorhin die Enden so auffriemeln würde und sich ganz doll anstrengt, dann kriegt man das vielleicht mit viel Geduld und Spucke und Seife und so weiter, kriegt man das vielleicht da durch. Auch diese Theorie, so populär die doch bei manchen Leuten ist, Bibelforscher sind sich eigentlich alle einig, zum Beispiel zumindest der allergrößte Teil. Auch diese Theorie ist absoluter Humbug. Jesus hat nicht aus Versehen ein Wort, das so ähnlich klingt wie Kamel, halt plötzlich für Kamel genommen. Nein, Jesus möchte etwas deutlich machen. Und er benutzt die kleinste damals bekannte Öffnung, ein Nadelöhr. Ich habe auch eine mitgebracht, beziehungsweise mir von Christina ausgeliehen. Auch ich habe leider das Kamel vergessen. Wir haben zu Hause so ein Kamel-Kuscheltier. Das hätte eigentlich ganz gut gepasst, auch für Clemens vorhin. Aber selbst das habe ich zu Hause vergessen. Und Jesus benutzt die kleinste damals bekannte Öffnung und eins der größten, wenn nicht sogar für die Mehrheit der Bevölkerung, das größte bekannte Landlebewesen der damaligen Zeit. Das Kamel, ein Riesenteil. Ich weiß nicht, ob du schon mal neben einem Kamel gestanden hast. Wenn du nicht weißt, wie ein Kamel aussieht oder wie groß ein Kamel ist, dann empfehle ich dir, schnapp deine Nadel und geh in der nächsten Woche, vielleicht jetzt am Samstag, pack deine Familie ein, geh in den Berliner Zoo und dann stell dich mal neben so ein Kamel und überleg dir, was es braucht und wo du anfangen musst, um dieses Kamel da durchzukriegen. Stück für Stück, genau. Stück für Stück. Nein, wir müssen das, was Jesus hier sagt, nicht abschwächen oder irgendwie versuchen aufzulösen oder für uns bequem zu machen. Jesus macht einen Punkt. Er sagt, nein, das passt nicht, niemals. Ein Reicher und das Reich Gottes, das geht zusammen wie Kamel und Nadelöhr. Das geht einfach nicht. Und die Jünger sind schockiert. Die Jünger in Vers 26, da gerieten die Jünger völlig außer sich. Ja, die können nicht mehr, die verlieren komplett alles. Die sagen sich, was, Jesus, nein, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Warum sind die Jünger so schockiert? Soweit wir wissen, sind die meisten der Jünger jetzt keine superreichen Menschen. Die hätten vielleicht sagen können, ah, okay, gut, so viel Geld wie der habe ich nicht. Dann habe ich ja wahrscheinlich Chancen, oder? Aber so reagieren die nicht. So reagieren sie nicht, denn in der damaligen Kultur, in der damaligen Zeit galt dieser Mann als besonders von Gott geliebt und besonders von Gott gesegnet. Und der Reichtum war ein Zeichen dafür. Ja, tatsächlich, sein materieller Reichtum war ein Zeichen dafür, dass er moralisch ganz besonders reich und gut vor Gott dasteht. Und so ist für die Jünger die Schlussfolgerung, wenn noch nicht mal dieser Mann, der ein Leiter ist, auch noch von Gott gesegnet wird, der moralisch scheinbar ein tadelloses Leben führt, wenn noch nicht mal der es schafft, in Gottes Reich zu kommen, wenn noch nicht mal der es schafft, das ewige Leben sich zu verdienen, wer dann? Wer dann? Dann wir Jünger erst recht nicht, wir mit unseren Fehlern, mit unserem wenigen Geld, was wir haben. Wir können uns noch nicht mal durch unser Geld irgendwie teure Opfertiere kaufen, um irgendwie Gott zufriedenzustellen oder sowas. Wir können keine Unsummen an die Kirche, an die Synagoge, an Gott spenden. Wir können gar nicht so viel Gutes tun, weil wir nicht so viel Geld haben und so weiter. Wenn noch nicht mal der gerettet werden kann, wenn noch nicht mal der ewiges Leben finden kann, dann niemand. Und es weist uns auf ein Problem hin, das wir alle haben. Ein Problem, das wir alle, ob reich oder arm, mit diesem Mann auf einer Stufe stehen, was unsere Beziehung zu Gott angeht, ganz egal, wie moralisch gut wir sind, wie sehr wir die letzten 6 Gebote einhalten. Wir haben alle in unserem Leben Dinge, die sind wichtiger. Wichtiger als Gott. Und da sagen wir vielleicht, ja, ich will Gott, ne? Mein ganzes Leben gebe ich dir, mein ganzes Leben gebe ich dir, mein ganzes Leben gebe ich dir. Jetzt überleg mal, was ist das eine, wo Jesus dir vielleicht sagen würde, das eine fehlt dir noch. Das eine fehlt dir noch. Da ist noch ein Ding, da ist noch etwas, das dir wichtiger ist, als Jesus nachzufolgen. Da ist noch etwas, wo du Erfüllung und Lebensglück suchst. Da ist noch etwas, wo du deine ganze Hoffnung reinsetzt. Wovon du träumst, worüber du am meisten nachdenkst. Wir alle haben solche Dinge, solche Schätze für uns. Wie für den Mann hier war es der Reichtum. Vielleicht ist es für dich die Karriere, dass du richtig durchstarten kannst. Vielleicht sind es Beziehungen, die du hast. Vielleicht ist es deine Schönheit, deine Gesundheit, dein Spaß hier und jetzt. Scheiß auf morgen, ich mache jetzt Party, ich will jetzt einfach nur das machen, was ich jetzt will. Und dass ich das machen kann, was ich jetzt will, das ist mir das Allerwichtigste. Deine Selbstbestimmtheit oder vielleicht dein Geld. Übrigens kann Geld auch etwas sehr Wichtiges sein, selbst wenn man es nicht hat. Geld kann auch dein Götze sein, den du neben Gott hast, selbst wenn du keinen Pfennig in der Tasche hast. Vielleicht auch ganz besonders dann. Ich merke das bei mir. Ja? Also vor 2 Wochen hatten wir so eine Phase, wo ich schon dachte, wow, wir wollen in einem Monat in Urlaub fahren, und die Flüge sind schon gebucht, aber das Hotel noch nicht. Mist, vielleicht müssen wir uns Geld leihen von meinen Eltern und so weiter, damit wir Hotels buchen können und so weiter. Dann kam dann doch nochmal das Elterngeld und so, Nachzahlung, ist alles gut. Aber ich habe gemerkt, wie ich auf einmal nächtelang wach lag und so viel über Geld nachgedacht habe, das ich nicht hatte, dass ich gemerkt habe, wow, da jetzt zu sagen, okay, Gott, ich vertraue dir, weil du bist mir das Wichtigste und Geld ist mir eigentlich nicht so wichtig, Beziehungsweise manchmal, wenn ich so Leute höre, die viel Geld haben, die dann sagen, Geld allein macht nicht glücklich. Weißt du, Tobi, sei froh, dass du nicht so viel Geld hast. Dann denke ich mir, ja, das, ich glaube dir, dass Geld allein nicht glücklich macht, aber ein bisschen mehr hätte ich schon gerne. Und vielleicht, lass es uns mal versuchen, ja, vielleicht könnte es mich doch erfüllen. Vielleicht könnte es mir doch ein bisschen mehr Leben geben. Vielleicht könnte es doch mehr meine Sehnsüchte stillen, die Löcher in meinem Herzen, die ich noch habe. Und was Jesus hier dem reichen Mann sagt, ist, wenn du nicht das, was dir in deinem Leben das Wichtigste ist und von dem du denkst, es könnte dich erfüllen, wenn du das nicht loslässt und dein Vertrauen, deine Hoffnung auf mich setzt und mich als deinen wichtigsten Schatz, als deinen wertvollsten Schatz kennenlernst, dann kannst du nie das wahre, erfüllte Leben kennenlernen. Solange bis du das nicht tust, das loszulassen und mir nachfolgst und mir vertraust und mich als deinen Schatz, als deinen Reichtum kennenlernst, solange wirst du nie das ewige Leben kennenlernen können. Und solange du versuchst, dir durch deine gute Moral, durch deinen ich bin so fromm, ich bin so gut, immer brav, das ewige Leben oder irgendwas bei Gott zu verdienen, anstatt mir zu vertrauen, deine Hoffnung auf mich zu setzen, wirst du das ewige Leben nicht erleben können. Und dann fordert Jesus den Mann auf, lass los und folge mir nach. Eine Aufforderung, die auch an uns gilt. Lass los und folge mir nach, sagt Jesus. Es ist total interessant, dass Jesus dem Mann nicht sagt, weißt du, verkaufe alles, was du hast und verteile das Geld unter die Arme und werd so selber einer, der bedürftig ist und arm. Und dann wirst du dir Schätze im Himmel anhäufen. Ja, yeah, ewiges Leben wirst du dann bekommen, wenn du nur arm bist. Nein, das ist nicht der Punkt. Es geht Jesus nicht um Armut. Es geht ihm darum, dass der Mann anfängt, Jesus nachzufolgen. Und in der damaligen Zeit hieß das tatsächlich, dieser Mann lässt alles zurück und geht mit Jesus mit. Die 12 Apostel, die mit Jesus unterwegs waren, denen Jesus gesagt hat, komm, folge mir nach. Die haben Tag und Nacht mit Jesus Zeit verbracht. Die waren mit ihm unterwegs. Die haben gehört, was er gesagt hat. Die haben getan, was er getan hat. Die waren ständig um ihn herum, die haben ständig über ihn nachgedacht, haben ständig ihn gefragt, wo sollen wir als nächstes hingehen, wo gehen wir als nächstes hin, was machen wir jetzt und so weiter. Übrigens sagte Jesus, und manche auch wohlhabende Menschen sind ihm gefolgt, denen sagte er nicht, verkauf alles, was du hast. Es geht Jesus nicht allein um Reichtum, sondern darum, dass wir Herzen haben, die sich an etwas klammern, anstatt loszulassen und Jesus nachzufolgen. Es geht Jesus nicht darum, dass wir alle unser Geld weggeben und uns dadurch irgendwie den Himmel verdienen. Und dieses Folge mir nach, das heißt, mach mich zum Zentrum deines Lebens. Mach mich zum Wichtigsten. Mach mich zu dem Schatz, auf den du deine Hoffnung setzt. Mach mich zu dem Wertvollsten in deinem Leben. Mach mich zu dem, an dem du dein Leben ausrichtest. Und dann wirst du ewiges Leben haben. Dieser Mann, der kann das nicht. Der wägt ab. Der denkt sich, okay, mein Reichtum, mein Ansehen, mein tolles Leben, meine Familie, boah, mein Haus, mein Garten, mein Auto, mein Boot und so weiter. Oder Jesus. Nee, dann wird er traurig und geht zurück zu seinem Boot, zu seinem Haus, zu seinem Geld. Denn Er vertraut Jesus nicht, dass es sich wirklich lohnen würde. Voll und ganz Jesus nachzufolgen. Er vertraut Jesus nicht, dass das Leben, das Jesus ihm anbieten möchte oder anbietet, wirklich besser ist als sein Reichtum, den er doch so sehr liebt. Er glaubt vielleicht, Jesus fordere ihn nur auf, loszulassen, weil Jesus einfach gemein ist. Weil Jesus uns einfach gerne quälen möchte, uns Menschen. Gott ist ja so, der fordert immer nur von uns und fordert und fordert und nie lässt er uns unseren Spaß und unseren Reichtum und Mann. Er vertraut Jesus nicht, dass das, was Jesus ihm geben will, dass Jesus selber etwas viel Besseres ist als aller Reichtum der Welt. Und vielleicht hast du auch manchmal das Gefühl, ja, Gott möchte dir irgendwas Tolles vorenthalten. Weshalb gibt er uns sonst Gebote? Boah, ey, 10 Gebote, voll anstrengend. Lass uns doch mal ein bisschen unsere Freiheit, Gott. Oder dir wird klar, dass ein bestimmter Lebensstil, dass bestimmte Punkte, dass vielleicht gewisse Beziehungen, die du in deinem Leben hast, dass nicht das ist, was Gott sich vorgestellt hat für dich. Und du willst aber trotzdem dran festhalten, weil du das Gefühl hast, ich weiß nicht, ob ich Gott vertrauen kann, dass wenn ich das hier loslasse, dass das, was er mir dann gibt, wirklich besser ist als das, was ich vorher hatte. Ich kenne solche Gefühle und da dürfen wir diesen kleinen Satz in Vers 21 nicht übersehen. Jesus sah diesen Mann voller Liebe an. Voller Liebe sieht er diesen Mann an. Er sagt es nicht, weißt du, eins fehlt dir noch, verkauf alles, weil er den Mann so sehr hasst, sondern weil er weiß, dass das, was Jesus für den Mann hat, so viel besser ist als der ganze Reichtum, das ganze Ansehen, das ganze Leben, das dieser Mann bisher hatte. Und wenn wir bereit sind oder wenn wir bereit wären, unsere Götzen, unsere Schätze aufzugeben, loszulassen und Jesus nachzufolgen, dann passiert etwas Wunderbares. Dann passiert etwas, und zwar der wahre Schatz schenkt wahres Glück. Am Ende der Geschichte in Vers 28, da sagt Petrus dann, der 2 Jahre vorher ungefähr sein Leben zurückgelassen hat, seinen Reichtum zurückgelassen hat, seinen Job zurückgelassen hat und Familie. Und sagt, hey Jesus, guck mal, was ist denn jetzt mit uns? Also wir sind dir ja nachgefolgt, ne? Fällt mir jetzt erst ein oder auf. So, Jesus, irgendwie die letzten 2 Jahre habe ich nichts anderes gemacht, als nur mit dir unterwegs zu sein. Und war mit dir unterwegs. Was haben wir davon, Jesus? Lohnt sich das wirklich? Mir fällt gerade auf, ich habe ziemlich viel zurückgelassen. Und Jesus versichert ihm, du wirst 100-mal so viel haben. Jetzt in diesem Leben, wenn auch unter Verfolgung, unter schwierigen Zeiten, es wird nicht immer bequem und einfach. Und ja, Jesus zu folgen ist nicht immer bequem und einfach und alles easy und rosa-roter Ponyhof. Und ihm zu vertrauen, auch wenn die Situation mal schwierig ist, das ist schwer und herausfordernd, aber Jesus versichert ihm, es lohnt sich. Und ich finde es ganz spannend, dass Jesus hier nicht notwendigerweise materiellen Reichtum meint. Es gibt so ein paar christliche Kreise, die sagen das immer wieder, hey, weißt du was, wenn du viel von deinem Geld gibst, dann wird dir Gott einfach viel zurückgeben, also gib ihm 100 Euro, dann kriegst du 1000 Euro zurück. Yeah, wenn du willst du 1000 Euro haben, gib 100 Euro, jetzt, ja, nachher in die Kollekte am besten, okay? Klammer auf, ihr dürft gerne 100 Euro in die Kollekte geben, Klammer zu, aber erwarte nicht, dass Gott dir dann heute Abend 1000 Euro gibt. Okay, das ist hier nicht die Rechnung, die Jesus macht. Jesus sagt nicht, gib einfach nur 100 Euro, weil du 1000 Euro bekommen willst. Ich finde es interessant, dass Jesus hier so schön unkonkret bleibt. Ist euch das aufgefallen? Jesus sagt nicht, ah, okay, Petrus, stimmt. Komm, wir setzen uns mal zusammen und rechnen mal eben durch. Du hast also ein Netz Fische hast du zurückgelassen, also voll mit Fischen. Okay, dann kriegst du von mir 100 Netze Fische schuldig dir noch, okay. Außerdem hattest du einen Bruder, den hast du zurückgelassen, also 100 Brüder wirst du von mir bekommen. Na gut, merkt ihr das? Jesus stellt hier keine Rechnung auf. Aber Jesus versichert ihm, hey, das, was du zurückgelassen hast, du wirst so viel mehr bekommen. Es lohnt sich, du wirst so viel mehr bekommen. Und ganz viel davon, von dieser Liste, dreht sich um Beziehungen. Um Familien. Und vielleicht denkst du zurück, vor ein paar Wochen haben wir in Markus 3 gelesen und in der Predigt gehört, dass Jesus gekommen ist und eine neue Familie gestartet hat. Brüder, Schwestern in der ganzen Welt. Und das kann man manchmal nicht erklären, aber ich habe das in China erlebt, als wir in China waren und da einen Gottesdienst besucht haben. Ich habe die Leute nicht verstanden, aber wir waren Familie. Ich habe mich wohlgefühlt wie hier zu Hause. Das ist unbeschreiblich. Nirgendwo sonst in China habe ich mich so wohlgefühlt wie in diesem Gottesdienst, obwohl ich kein Wort verstanden habe. Aber ich wusste, das sind meine Brüder, das sind meine Schwestern. Wow, ich habe eine Familie in der ganzen Welt. Und was Jesus verspricht ist, es wird sich mehr als lohnen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich werde dir ein wirklich erfülltes Leben geben. Jetzt schon wirst du ein erfülltes Leben haben. Wenn du mir vertraust, wenn du mir nachfolgst und dann erst recht in der Ewigkeit das ewige Leben, die perfekte Welt, die perfekte Gemeinschaft mit Gott, dieses ewige Leben, das der Mann sich eigentlich gewünscht hat. Also vertraust du mir, bist du bereit loszulassen, um dem wahren Schatz nachzufolgen, der dir wahres und ewiges Glück schenken wird? Hudson Taylor war ein Missionar in China, einer der ersten, der so nach Inland-China reingegangen ist. Der hat 50 Jahre unter schwersten Umständen Menschen von Jesus erzählt und für Jesus gelebt in China. 50 Jahre lang. Ja, der hat immer wieder sein Leben riskiert. Und kurz vorm Ende seines Lebens hat er gesagt, in den letzten 50 Jahren, seit ich nach China gereist bin, habe ich nie ein Opfer gebracht. Habe ich nie ein Opfer gebracht. Es war nie so schwer für mich, dass ich gedacht habe, oh, ich muss Gott jetzt irgendwas opfern. Nein, es war nie ein Opfer für mich. Obwohl ich mein ganzes Leben mehrmals aufs Spiel gesetzt habe und alles, guten Job als Banker und so weiter, hinter mir gelassen habe. Seht ihr, das ist, worum es geht. Zu sehen, dass Jesus der wahre Schatz ist. Und dann, wenn wir sehen, was für ein wahrer Schatz und was für eine Erfüllung Jesus schenkt, dann ist das kein Opfer, wenn wir loslassen müssen. Nein, dann ist das Loslassen einfach nur eine normale Reaktion, weil wir sagen, okay, Jesus, ich will das. So wie Petrus, der hat den Fang seines Lebens gemacht, als Jesus ihn zu sich gerufen hat, hat so viele Fische gefangen wie noch nie und sagt einfach, wow, die Fische sind mir total egal, der Reichtum ist mir total egal. Jesus, ich will einfach nur hinter dir her, weil du bist toll, du bist großartig, du bist genial. Dieses Loslassen ist für Menschen unmöglich. Es ist für Menschen unmöglich, in das Reich Gottes zu kommen. Wir brauchen Gottes Hilfe. Und ich glaube, wir brauchen Gottes Hilfe, um diesen wahren Schatz zu sehen. Keine Ahnung, vielleicht glaubst du schon lange an Jesus, vielleicht bist du lang mit ihm unterwegs. Aber es gibt in deinem Leben, und du denkst jetzt noch vielleicht an Situationen oder an Momente, an Dinge, wo du deine Hoffnung reinsetzt, an denen du eigentlich festhalten willst und die du nicht wirklich großzügig Gott zur Verfügung stellen möchtest und sagen möchtest, okay Gott, du bist, Jesus, du bist mir wirklich wichtiger. Du brauchst Gottes Hilfe, um den wahren Schatz zu sehen. Es bringt nichts, irgendwie krampfhaft zu versuchen, das jetzt zu unterdrücken, zur Seite zu schieben, wie auch immer. Mann, Mist, jetzt muss ich Jesus nachfolgen. Nein, es funktioniert erst, wenn wir sehen, wie groß, wie wunderschön, wie mächtig, wie wertvoll Jesus ist und wenn er für uns wertvoll wird. Das ist ein Wunder, das nur Gott schenken kann. Und deswegen bitte Gott, dass er das schenkt. Ich muss noch mal eine kurze Geschichte von heute Morgen von Hosea erzählen. Er saß auf dem Töpfchen und hatte dabei sein Lieblingsspielzeug in der Hand. Das war so cool. Als Emma ihm dann gesagt hat, Hosea, möchtest du zu mir in den Arm kommen? Er hat auf sein Spielzeug geguckt, wieder zurück zu Emma, zurück auf sein Spielzeug. Und dann hat er sich einfach ausgestreckt mit dem Spielzeug in der Hand. Und Emma hat ihn auf den Arm genommen und er hatte immer noch sein Spielzeug. Aber ich fand es total spannend, wie er überlegt hat. Lasse ich das jetzt los und gehe zu Mama oder behalte ich das? Ah, ich nehme das einfach mit zu Mama. Hey, cool. Aber es gibt diese Momente, zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme und er mich mehrere Stunden nicht gesehen hat, da kann er das tollste Spielzeug in der Hand haben. Das ist ihm sowas von egal. Das ist ihm sowas von egal. Der denkt überhaupt nicht einmal nach. Der hat mich 8 Stunden nicht gesehen. Da ist für ihn klar, was er will. Loslassen zu Papa, natürlich, sofort. Wenn Hosea mich sieht nach 8 Stunden, dann sieht er keine Schätze mehr. Dann sieht er nur noch mich. Das wünsche ich mir für dich und mich, dass wir immer wieder lernen, Jesus zu sehen, unsere Gedanken auf Jesus zu richten, die Bibel zu lesen, Jesus kennenzulernen. Deswegen predigen wir hier wochenlang über das Markus-Evangelium, über Jesus, 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 nichts anderes, weil es darum geht, ihn besser kennenzulernen. Deswegen singen wir gleich Lieder, singen wie mächtig, wie groß, wie wunderbar Jesus ist. Und dass du sehen kannst, Jesus sagt dir, folge mir nach, nicht um dich zu unterdrücken, sondern um dir Leben zu geben. Ewiges Leben, wirklich erfülltes Leben. Und diese Liebe, die siehst du am meisten in dem, und ich finde es total interessant, dass Jesus noch mehr Reichtum hatte als dieser reiche Mann, den er losgelassen hat. Jesus hat das getan, was dieser reiche Mann nicht konnte. Jesus hatte alle Reichtümer im Himmel und hat sie verlassen und ist Mensch geworden und ist am Kreuz gestorben für dich und mich, um uns erfülltes, ewiges, reiches Leben zu geben. Ja, er ist sogar am Kreuz gestorben und war von seinem Vater im Himmel verlassen, damit du und ich Gottes Kinder werden können. Und dieses Leben erleben können. In 1. Johannes 4 sagt uns die Bibel, Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Jesus gibt uns dieses Leben. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Deswegen lass deine Schätze los. Lass deine Schätze los, um in die Arme deines himmlischen Vaters zu laufen und dich von ihm an sein Herz drücken zu lassen. Ich bete noch und dann werden wir Lieder über diesen Jesus singen. Und Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben gegeben hast, damit wir Leben, ewiges Leben haben können. Ich danke dir, dass du allen Reichtum aufgegeben hast, um mir Leben, ewiges Leben geben zu können, um mich zu versorgen, um mich zu lieben. Und ich bitte dich, Herr, dass du, Gott, weil alles, was menschlich ist und was wir versuchen, ist unmöglich. Ich bitte dich, dass du eingreifst und dass du uns zeigst, wie groß und mächtig du bist und dass du uns hilfst, durch deine Schönheit unsere Schätze loszulassen. Dass du uns hilfst, Jesus, dir wirklich nachzufolgen. Und nicht dir und unserem Geld, sondern dir und unsere Hoffnung auf dich zu setzen. Jesus, wir wollen dir nachfolgen und wir wollen dich loben, auch jetzt in den Liedern. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, Herr, für deine Schönheit, für deine Größe, deine Macht und deine Liebe. Amen.